Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 3 Jahren feierten die Neuen Wege, die Zeitschrift der religiösen Sozialisten der Schweiz, ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die traditionsreiche Monatsschrift widerspiegelt die Geschichte christlicher Linksintellektueller, aber auch ein Stück Geschichte der Schweiz des 20. Jahrhunderts. Für die Freiheit des Wortes. Unter diesem Titel ist jetzt ein Buch über die Neuen Wege erschienen. Heidi Kronenberg hat es sich angeschaut und mit Willi Spieler, einem der Autoren, darüber gesprochen.
Wer neue Wege sagt, sagt Leonhard Ragaz. 1906 gründete der charismatische Theologe zusammen mit anderen reformierten Intellektuellen die bis heute erscheinenden Neuen Wege und er blieb deren Alleinredaktor bis zu seinem Tod 1945. Heft für Heft schrieb Ragaz im Glauben an ein Reich Gottes auf Erden über einen biblisch begründeten Sozialismus als Alternative zu einem dogmatisch-marxistischen. Ragaz, ein radikaler Kopf in Wort und Tat. 1908 wurde der damals 40-jährige Theologieprofessor an der Universität Zürich. 1921 gab er überraschend seinen Lehrstuhl auf, um sich fortan in Zürich außersiel der Arbeiterbildung zu widmen und der Redaktionsarbeit. Ragaz, ein prophetischer Kopf, sagt Willi Spieler, selbst langjähriger Redaktor der Neuen Wege und Mitautor des Buches Für die Freiheit des Wortes.
Ragaz war eine prophetische Stimme, wie sie unserem Land nur sehr selten geschenkt wird. Und über seinen Tod hinaus ist diese prophetische Stimme von Bedeutung, insofern als sie uns doch in Erinnerung ruft, dass Kapitalismus, Krieg, Naturzerstörung die größten Hindernisse auf dem Weg des Reiches Gottes sind.
Leonhard Ragaz und andere religiöse Sozialisten wie der katholische Theologe Georg Sebastian Huber, die jüdische Schriftstellerin Margarete Sußmann oder der sozialdemokratische Politiker Hans-Jörg Braunschweig kritisierten Kirche und Gesellschaft, die ihnen zu lau, zu bürgerlich waren. Sie konfrontierten diese in den Neuen Wegen mit visionärer Theologie und Politik, mit avantgardistischen Ideen zur Bewahrung der Schöpfung etwa oder mit der Utopie eines genossenschaftlichen Sozialismus.
Die Neuen Wege waren immer auch so etwas wie eine Theoriezeitschrift des demokratischen Sozialismus. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, die Neuen Wege waren von allem Anfang an auch sehr ökologisch orientiert. Ragaz hat beispielsweise das Auto sehr, sehr kritisch beobachtet und hat gesagt, bis auf bestimmte Anwendungsformen würde er es am liebsten überhaupt verbieten. Es sei die Verkörperung der Brutalität des Maschinenzeitalters. Dann der Feminismus. Frauen spielen von allem Anfang an eine ganz bedeutende Rolle in dieser Zeitschrift.
Gertrud Wogler etwa. Die 1968 Verstorbene, die an der Universität Bern als erste Chemieprofessorin im deutschen Sprachraum lehrte. Eine engagierte Friedensfrau. 1925 erregte sie Aufsehen mit dem Buch »Der kommende Gift- und Brandkrieg und seine Auswirkungen gegenüber der Zivilbevölkerung«. In den Neuen Wegen schrieb sie später gegen die Verharmlosung der Atomwaffen, aber auch der Atomkraftwerke an. Ihre kurzgefasste Lebensgeschichte ist eine von rund 30 im Buch. Die eingestreuten Porträts locken die faktenreiche, über 400 Seiten lange Abhandlung auf. Es sind kleine Denkmäler für engagierte, meist kaum bekannte Frauen und Männer, die aber ein Stück Schweizer Geschichte und Kirchengeschichte geschrieben haben. Für die Freiheit des Wortes, der Titel des Buches spielt auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs an. Damals sollte die Zeitschrift der Zensur unterstellt werden. Ragaz widersetzte sich dieser, indem er die Publikation unter Protest kurzerhand einstellte und ein Untergrundblatt in Umlauf brachte. Das Buch arbeitet die zentralen Themen heraus, welche die 100 Jahre und die über 1000 Ausgaben der Neuen Wege durchgehend prägten. Die Suche nach einer sozialen Theologie, der Kampf für eine Welt ohne Waffen, die Debatte über Alternativen zu Kapitalismus und autoritärem Staatssozialismus. Eine beeindruckende Archivarbeit haben die drei Autoren geleistet. Die Historiker Rudi Brassel-Moser und Stefan Howald und der Sozialethiker Willi Spieler. Gab es bei der akribischen Erforschung der 100 Jahrgänge besondere Entdeckungen? Willi Spieler.
Es gab viele Überraschungen, ich will eine herausgreifen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat Ragaz geschrieben, nun geht es für die Schweiz ans Bezahlen. Und er dachte vor allem an die Flüchtlingspolitik, an den Umgang vor allem mit jüdischen Flüchtlingen. Er dachte an das Nazigold in schweizerischen Banktresoren, an andere Willfährigkeiten gegenüber dem NS-Regime. Und im Grunde genommen hat Ragaz vorweggenommen, was dann sehr viel später, mehr als 50 Jahre später, die Bergier-Kommission auch herausgefunden hat. Und was mich schon etwas überrascht, ist, dass eine solche Kommission eine derartige Fundgrube wie die damaligen Neuen Wege einfach unbenutzt ließ.
Der Schriftsteller Kurt Marti prägte den Werbespruch: Je älter der Kapitalismus, desto neuer die neuen Wege. Doch religiöser Sozialismus liegt nicht im Trend. Die Zeitschrift hat noch 1500 Abonnentinnen und Abonnenten und Mühe, neue Leser und Leserinnen zu gewinnen. Haben die Monat für Monat erscheinenden roten Hefte eine Zukunft? Willi Spieler, Mitautor des Buches und bis 2007 Redaktor der Neuen Wege.
Ich meine schon, dass die Neuen Wege, religiöser Sozialismus, durchaus zukunftsfähig sind. Und wenn wir die Großwetterlage anschauen, da sehen wir einerseits ein großes Bedürfnis nach Alternativen, gerade in dieser Krise jetzt, auch nach Systemalternativen. Und auf der anderen Seite sehen wir ein großes Bedürfnis nach einer weltzugewandten Spiritualität.
Nimmt man die aktuellen Ausgaben der Neuen Wege zur Hand, spürt man darin den Willen der Redaktion, am kritischen Diskurs weiter zu schreiben. Zu lesen sind da Wegmarken, welche der Zeitschrift nach wie vor ein unverkennbar linksreligiöses Gepräge geben. Etwa der offene Brief des Friedensnobelpreisträgers Adolfo Pérez Esquivel, in dem dieser die Rolle der katholischen Kirche beim jüngsten Staatsstreich in Honduras kritisiert. Eine theologische Relektüre von Leonard Ragaz unter dem Titel »Was heißt sozialistisches Leben?« oder etwa der Aufruf, Managerlöhne an Mindestlöhne zu binden.
Heidi Kronenberg über das Buch »Für die Freiheit des Wortes – Neue Wege durch ein Jahrhundert« im Spiegel der Zeitschrift des religiösen Sozialismus. Verfasst von Ruedi Brassel-Moser, Stefan Howald und Willi Spieler. Das Buch ist im theologischen Verlag TVZ Zürich erschienen. Vilnius, die Hauptstadt Litauen, ist dieses Jahr Kulturhauptstadt Europas. Kritiker allerdings halten sie dieser Ehre nicht für würdig, denn immer noch wird in Litauen der Judenmord während des Zweiten Weltkriegs tabuisiert. Mit bestialischen Gräueltaten beteiligten sich die Litauer daran und bereicherten sich im Zuge der Enteignung und Arisierung. Doch die Litauer sehen sich selbst als Opfer der deutschen und sowjetischen Besatzung. Jetzt haben Nachkommen jüdischer Emigranten auf einem Kongress in Vilnius den lange verschwiegenen Pogrom zur Sprache gebracht. Ein Bericht dazu von Alexander Budde.
Kaddisch im Wald von Panarei. Der Informatiker Harvey Cohn aus Melbourne lauscht dem Totengebet des New Yorker Kantors Joseph Malovani. Er kämpft mit seinen Gefühlen wie all die Weitgereisten an diesem Morgen.
My grandmother's grandmother, she actually came from Kovno. Meine Urgroßmutter stammt aus Litauen. Darüber wurde in meiner Familie nie gesprochen. In meiner Vorstellung war dies ein dunkler und kalter Ort. Dabei ist der Wald wunderschön. Unfassbar, dass das Morden vor einer so idyllischen Kulisse geschah.
Gives you more of a shock to realize that killing took place in such a absolutely beautiful place.
Pona, so der deutsche Name, liegt rund 20 Kilometer südwestlich der litauischen Hauptstadt Vilnius. 70.000 Menschen haben die deutschen Besatzer hier vom Herbst 1941 an und bis zur Auflösung des Vilnaer Ghettos 2 Jahre später erschossen, in Gruben aufgeschichtet und verbrannt. Ohne Not seien ihre litauischen Landsleute den Nazis zur Hand gegangen, sagt Fania Brandzowskaja. Die alte Dame, Jahrgang 1922, zieht ein verblasstes Foto hervor.
Das ist die Familie im 39. Jahr. Ich bin der einzige leben geblieben. Mein Onkel ist umgekommen in Kaunas, der Vater in Estland, die Mutter 35. Jahr. Das ist meine Schwester in Stutthof. Und in Ghetto bin ich von ersten bis dem letzten Tag gewesen. Und später bin ich in Partisanerin gewesen. Wir haben unser Wirde verteidigt.
Im Herbst vorigen Jahres leitete der Generalstaatsanwalt ein Verfahren gegen Fania Brandzowskaja wegen Kriegsverbrechen wie der Ermordung litauischer Zivilisten ein. Für Simon Gurevicius, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Vilnius mit ihren rund 3000 Mitgliedern, ein bodenloser Versuch nationalistischer Kreise, die Opfer zu Tätern zu machen.
When there was war.
Die Juden konnten im Krieg die Fronten nicht wählen. Es gab nur sowjetische Partisanen. Sie kämpften gegen die Nazis, um ihr Leben zu retten.
Auch die Litauer sehen sich primär als Opfer der deutschen und sowjetischen Besatzung. Die Beschäftigung mit der eigenen Schuld, mit den Pogromen an ihren jüdischen Nachbarn, bevor die Wehrmacht einmarschierte, ist alles andere als selbstverständlich. Bis heute sei der Umgang mit der Minderheit frostig, klagt der litauische Patriot Gurevicius.
Unsere Lage ist nicht einfach. Da sind die Aufmärsche von Skinheads, die Hakenkreuze an Türen und Fenstern malen. Die Symbole kann man mit einem Eimer Wasser abwaschen. Aber es ist eine Schande, wenn wir 10 Tage lang auf eine Reaktion der Regierung warten müssen. Wir leiden am Antisemitismus, aber auch an einem grundsätzlichen Mangel an Toleranz. Ich glaube, das ist ein Erbe der Sowjetzeit. Wenn du anders bist, dann bist du böse.
Immerhin, in den Verhandlungen um die Rückgabe jüdischen Eigentums gibt es Bewegung, betont die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaitė, auch wenn die gegenseitigen Vorstellungen vom Umfang der Zahlungen noch weit auseinanderliegen.
Natürlich ist die Rückgabe von Eigentum ein empfindliches Thema für alle Litauer, die unter totalitären Regimen gelitten haben. Aber laut unserer Verfassung sind alle Bürger gleich. Und wir tun unser Bestes, für Gerechtigkeit zu sorgen, sofern dies die schwierige wirtschaftliche Lage zulässt. Ich bin froh, dass die Regierung endlich konkrete Schritte unternimmt.
Also dieses Territorium, wo wir jetzt stehen, das ist ein Kindergarten hier. Hier ist eben die große Synagoge gestanden.
Erst wenn das eigene Leiden nicht mehr im Vordergrund steht, werden die Litauer erkennen können, was sie verloren haben. Inzwischen werden für Touristen organisierte Reisen ins jüdische Litauen angeboten. Es gibt einen jüdischen Kindergarten, eine Schule und ein Rabbinerseminar, ein jüdisches Musikfestival im Frühjahr. Und am Jiddisch-Institut der Universität lauscht Dovid Katz den Klängen einer totgeglaubten Sprache.
Ich bin da gekommen, weil es mir sehr wichtig gewesen.
Der Professor für jüdische Sprache und Kultur, aufgewachsen in den USA, ging gleich nach der Unabhängigkeit in die junge Baltenrepublik. In Litauens Städtchen und Weilern stieß er auf die letzten jiddischsprachigen Überlebenden aus den Städtels. Der Linguist rückt den alten Leuten mit Schreibblock und Mikrofon zu Leibe. Das Überleben der jüdischen Kultur in Litauen wird nicht von Denkmälern und Gebäuden abhängen, meint Dovid Katz, sondern der Präsenz kundiger Lehrer und neugieriger Studenten.
Möge unserer Gemeinde hier eine glänzende Zukunft beschert sein, aber zu meinem größten Bedauern habe ich da so meine Zweifel. Das sind alte Leute und die Jugend ist gedanklich schon weg. Irgendetwas wird bleiben, aber es wird klein und bescheiden sein.
Es wird etwas bleiben, aber ich habe mehr als sehr und sehr wenig.
Alexander Budde hat berichtet. Und jetzt zu Nachrichten aus Kirchen und Religionen mit Heidi Kronenberg.
Heute Sonntag eröffnet Papst Benedikt in Rom die Afrika-Synode. Die 38 afrikanischen Bischofskonferenzen tagen im Vatikan bis zum 25. Oktober. Gegenstand des Treffens ist die Zukunft der katholischen Kirche angesichts der Auflösung traditioneller Strukturen und zahlreicher militärischer Konflikte in Afrika. Im Vorfeld der Afrika-Synode besuchte eine Delegation der Schweizer Bischofskonferenz die Bischofskollegen im westafrikanischen Togo. Die katholische Kirche Togos stelle sich den sozialen Herausforderungen. Sie sorge sich um die Gesundheit der Gläubigen, die Erziehung der Jugend und die Gefangenenseelsorge, stellten die Schweizer Bischöfe fest. Zensur in Zug. Ende Oktober will die Freidenkervereinigung mit einer Plakataktion in der Deutschschweiz den Atheismus propagieren. Die Plakate tragen die Aufschrift «Da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genieß das Leben». Diese Botschaft wird aber nicht überall geduldet. So hat der Zuger Stadtrat diese Woche entschieden, das Plakat nicht zuzulassen. Es sei ein Affront für viele Katholiken und Protestanten. Die katholische Kirche der Stadt Zug begrüßt den Entscheid. Es sei in Ordnung, wenn vorwiegend provokative Plakate auf öffentlichem Boden verboten würden, sagte Kirchenratspräsident Peter Niederberger gegenüber der Neuen Zuger Zeitung. Anders die reformierte Kirche. Monika Hirt-Behler, reformierte Kirchenratspräsidentin, erklärte, die Plakatkampagne der Freidenker gehöre in den Bereich der Religionsfreiheit. Hirt hätte es begrüßt, wenn der Zuger Stadtrat die Kirchen vor dem Entscheid konsultiert hätte. Der Schweizer Reformtheologe Hans Küng müsse rehabilitiert werden. Das fordert Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident des Bundeslandes Baden-Württemberg, heute Mitglied des Deutschen Ethikrates. Küng wurde und wird von der Kirche zu Unrecht gemaßregelt, so Teufel. Hans Küng sei einer der bedeutendsten katholischen Denker, der seine Nähe zur Kirche in unzähligen Publikationen bewiesen habe. Dem Schweizer Theologieprofessor wurde die Lehrerlaubnis 1979 vom Vatikan entzogen. Reformierte Frauen wollen SAFA mitgestalten. Die evangelischen Frauen Schweiz beteiligen sich am Vorprojekt 2020, der weibliche Blick auf die Zukunft. Geplant ist eine dritte SAFA, eine ausschließlich von Frauen organisierte Landesausstellung im Jahre 2012. Lanciert wurde das Projekt vom Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, um Themen, die Frauen in Zukunft beschäftigen werden, zu präsentieren. Das Gesamtprojekt steht unter dem Patronat der Bundesrätinnen Micheline Galmiret, Doris Leuthard und Evelyn Widmer-Schlumpf. Die letzte SAFA fand 1958 in Zürich statt und zog rund 2 Millionen Besucherinnen und Besucher an. Ehrendoktorwürde für Annemarie Hohlenstein. Die Theologische Fakultät der Universität Luzern hat Annemarie Hohlenstein die Ehrendoktorwürde verliehen. Geehrt wird die 71-Jährige für ihren Einsatz als Pionierin der Entwicklungszusammenarbeit. Nach der Gründung der Erklärung von Bern 1969 leitete sie das Zentralsekretariat. Später berichtete sie als Journalistin über entwicklungspolitische Themen. 1995 bis 2000 war sie Direktorin beim Fastenopfer, danach Verwaltungsratspräsidentin bei Claro Fairtrade.
Sie hörten den Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Heidi Kronenberg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.